Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch. Hallo allerseits. Frauke ist ja aktuell in Peru für ihr Schokoladenprojekt unterwegs und darum habe ich mir für diese Folge einen ganz tollen Ersatz besorgt.
Hallo Lydia, ich bin Christina Karliczek-Skuglund und ich bin Tierfilmerin und Unterwasserkamerafrau und freue mich sehr, mit dir über die Arktis zu sprechen heute.
Ich freue mich auch. Los geht's. Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Christina, du weißt vielleicht, dass unsere Folgen ja immer mit dem Tiergeräusch des Tages starten, oder?
Na klar weiß ich das.
Und du hast mir, glaube ich, eins mitgebracht.
Ja, ich habe dir eins mitgebracht und das war gar nicht so leicht, weil dieses Tier macht unterschiedliche Laute natürlich und ich musste mir eins aussuchen, aber ich habe dir eins mitgebracht und das spiele ich dir jetzt erstmal vor.
Okay, das klingt, als würde es kompliziert werden. Ah ja. Also es klingt erstmal so ein bisschen wie eine knarzende Tür.
Nee, mit Türen habe ich nicht so viel zu tun unter Wasser.
Dann würde ich vermuten, weil ich auch so ein bisschen weiß, was du alles machst, ist es ein Wal?
Ja, kann man so sagen.
Spiel nochmal vor.
Okay.
Also sehr hell erstmal.
Mhm. Und es geht nochmal eben weiter.
Also ich bin Tropenökologin. Für mich könnte es jetzt jedweder Wal, Delfin, was auch immer sein. Ich vermute aber, weil ich schon ein bisschen über dein Projekt jetzt gelesen habe, ist es vielleicht Narwal?
Ein Narwal, ganz genau. Und diese Aufnahme kommt vom Woods Hole Oceanographic Institution. Das Tolle ist, dass Narwale so ja sehr, sehr stark unter Wasser über die Akustik kommunizieren. Mhm. Aber Forschung ist da auch noch nicht sehr weit, muss man sagen. Also inzwischen wissen wir, dass sie für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Töne machen. Und das haben zum Glück ja Forscher schon rausgefunden. Aber es gibt noch eine Menge, was wir über Narwale zu forschen haben.
Also sagen die unterschiedliche Dinge zu, okay, ich gehe jetzt jagen oder hey, wie geht's dir heute?
Ganz genau. Also vor allem zum Beispiel, wenn sie jagen oder wenn sie fressen, machen sie andere Geräusche. Das sind einfach sehr unterschiedliche Anwendungen, aber selbst das rauszufinden, war nicht einfach.
Das kann ich mir denken.
Und manchmal machen sie mehr so Summtöne und manchmal mehr also Klicks, auch zur Echoortung, um die Töne, die sie abgeben, die an einem Objekt widerhallen und die Wale hören dann auf das Geräusch, was sozusagen von dieser Echoortung wieder zurückkommt.
Und so finden sie auch ihre Beute, wenn es ein bisschen dunkler ist.
Ganz genau. Aber was man auch gefunden hat, ist zum Beispiel, dass sie durch ja mögliche Stressreaktionen stumm bleiben und erstmal möglicherweise nicht kommunizieren.
Wir tauchen nachher noch bei den Narwalen sehr viel tiefer ein. Haha. Da habe ich auch was zu gefunden und auch ziemlich besorgniserregende Publikationen zu entdeckt. Aber ich würde jetzt erstmal am Anfang anfangen, weil unsere Hörer und Hörerinnen kennen dich ja gar nicht, Christina. Oder vielleicht schon. Also ich meine, du bist ja was ganz Besonderes in deinem Metier sozusagen. Du bist Unterwasserkamerafrau, aber auch eine der ganz wenigen, die für Tauchgänge unter dem Eis ausgebildet wurde.
Ganz genau, ja. Meistens bin ich hinter der Kamera unterwegs. Und ich habe mich als Kamerafrau auf Tierfilme und besonders auf das Unterwasserfilm spezialisiert. Und dabei interessiere ich mich eigentlich vor allem für Tiere in kalten Wasserregionen, weil wir einfach sehr viele Geschichten über diese Tiere noch nicht erzählen konnten. Und das reizt mich besonders. Und darum habe ich eigentlich in meiner Karriere sehr viel daran gearbeitet, immer mehr in arktischen Regionen tauchen zu können, unter Eis tauchen zu können und auch insgesamt eben in sehr kaltem Wasser.
Man hört es jetzt vielleicht auch, du sitzt auch jetzt gerade nicht mit mir im Studio, sondern sehr viel nördlicher von mir. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Schweden, an der Westküste von Schweden und hier wohne ich. Also ich wohne direkt an der Küste.
Damit du für die Arbeit nicht so weit reisen musst.
Vielleicht.
Und ab heute, soweit ich weiß, ist auch in der ARD-Mediathek ein Film von dir. Was ist das denn genau?
In der Mediathek hat jetzt der Film über Narwale gestartet und auch der Film über Eishaie. Und darauf bin ich ganz besonders stolz, weil das zeigt einen Hintergrund, den viele Tierfilmer durchmachen, eben wie schwierig es manchmal ist, überhaupt den Tieren, denen wir versuchen nahe zu kommen, in der Natur zu begegnen. Und es zeigt nicht nur uns als Tierfilmer, sondern auch Forscher, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder einheimische Personen, lokale Experten. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil es ist nicht einfach, Tierfilme herzustellen. Und wir würden das auch nicht machen können ohne die Hilfe von Forschern und auch von eben Experten oder Menschen, die sich vor Ort sehr gut mit den Tieren auskennen.
Und ich meine, die Herausforderung, ich habe jetzt in Brasilien auch schon öfters mit Filmteams zusammengearbeitet, die Herausforderung ist ja, also vor allem bei dir, wenn man jetzt über Eishaie spricht, da werden wir auch nachher noch mehr im Thema eintauchen, aber ist ja nicht nur die Tiere zu finden, sondern du willst ja dann auch Verhalten sehen, das muss vom Licht her passen, also das ist ja noch eine zusätzliche Herausforderung.
Ja, also die Herausforderungen fürs Unterwasserfilm sind nochmal extra groß. Also wir haben einerseits, muss das Licht passen, die Sicht unter Wasser, die Strömung und das Tierverhalten. Es sind sehr viele Sachen, die zusammenkommen. Und dann muss auch natürlich alles mit meiner Kameraausrüstung und meiner Tauchausrüstung funktionieren. Und außerdem können wir nur selten unter Wasser auch sprechen.
Stimmt, das ist noch eine weitere Herausforderung. Man kann sich nicht absprechen und sagen, hier, mach du mal das und ich mach mal rasch das.
Ja, also es gibt zwar unter Wasser auch solche Audiokommunikationsanlagen, aber ich muss sagen, die benutze ich nicht so oft, weil das einfach nochmal etwas ist, was einen etwas langsamer und etwas weniger wendig macht in den meisten Situationen. Deswegen benutzen wir oft Handzeichen oder ich schreibe mir auch sowas auf in so einem Unterwasser-Notizbuch.
Krass. Und tauchst du, seit du klein bist?
Ich habe Tauchen erst gelernt, als ich Anfang 20 war in Neuseeland. Das war ja eine ganz besondere Zeit für mich, endlich unter Wasser gehen zu können. Das habe ich mir gewünscht, seitdem ich ein Kind bin. Aber ich bin an der Nordsee aufgewachsen, dort, wo es viel Strömung und Wellen gibt und auch also wenig Leute überhaupt zu der Zeit getaucht sind. Aber ich habe mich schon immer für die Seekarten interessiert und die Stellen, wo es Wracks eingezeichnet gab. Und gleichzeitig wusste ich als Kind schon also total viel über Meerestiere und besonders Meeressäuger und Haie.
Und jetzt würde man aber ja meinen, wenn man jetzt anfängt zu tauchen, ach, ich gehe mal schön in den Tropen, bunte Riffe, bunte Fische und so weiter. Wir starten jetzt aber mal unsere Reise in die Arktis. Wie ist denn deine Reise in die Arktis gestartet? Also wie kommt es, dass du darauf spezialisiert bist?
Also das kam eigentlich dadurch, dass ich mich als Taucherin und als Unterwasserfilmerin also entschlossen hatte, dass ich mich mehr auf Bereiche des kalten Wassers spezialisieren wollte, weil die Geschichten von den Tieren aus diesen Gewässern einfach wesentlich weniger erzählt sind und es auch noch sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Und das hat mich einfach total gereizt. Mhm. Und weil ich selber wahrscheinlich auch ein bisschen so Nordlicht bin, liegt mir das nahe. Also auch dahin zu gehen, wo eben die Wege noch nicht so ausgetreten vertreten sind. Und ich finde das irre spannend. Und außerdem, als ich dann endlich selber das erste Mal in die Arktis gereist bin, war ich so umgeworfen von dem Licht und den Stimmungen und den Geräuschen, die ich dort erleben konnte, den Menschen, die ich getroffen habe und natürlich ganz besonders den Tieren, die ich damals auf meiner ersten Reise auch schon begegnen durfte oder versucht habe zu begegnen. Das waren Eisbären. Das war mein erster Tierfilm in der Arktis.
Wow. Also da noch an Land sozusagen.
Ja, an Land, wobei ich auch schon für den Film damals Eisbären können nicht weinen, für die ARD, haben wir auch schon versucht, unter Wasser zu filmen. Nicht nur Eisbären, sondern auch eben Tiere, die mit Eisbären den Lebensraum teilen, wie Beluga-Wale und Narwale.
Dein Film heißt ja Geister der Arktis und wir werden heute sehr, sehr oft den Begriff Arktis sagen. Und ich dachte, ich umreiße mal ganz kurz, was die Arktis eigentlich ist. Für alle, die jetzt zwar wissen, das liegt ganz oben im Norden, aber also ähnlich wie ich, so ganz genau, wie das umrissen ist und was das ist, wusste ich jetzt auch nicht. Deswegen habe ich es mir nochmal genauer angeguckt. Was ich schon interessant fand, Arktos kommt ja eigentlich von Bär, ne? Weil der Polarstern sozusagen, der über dem Nordpol steht, zum Sternbild Kleiner Bär gehört. Fand ich interessant, war mir nicht so klar.
Mir auch nicht.
Ja, ne? Also tatsächlich sagt man, dass es in der Antike sich eher auf den großen Bären, also auf das Sternbild des großen Bären bezog, der damals noch weiter nördlich am Horizont lag als heute. Was ich völlig verrückt finde. Ich bin keine Astronomin.
Total spannend.
Und um jetzt die Arktis mal zu umreißen, von wo bis wo reicht eigentlich die Arktis? Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Aber allgemein kann man sagen, zur Arktis zählt die nördliche Polkappe, dann das größtenteils von Eis bedeckte Nordpolarmeer und die nördlichen Ausläufer von Nordamerika, Asien und Europa. Und ich habe ja schon gesagt, also man ist sich nicht so ganz einig, wie weit reicht eigentlich die Arktis, weil es gibt verschiedene Definitionen. Also je nachdem, welchem Wissenschaftler und welcher Forscherin man gerade zuhört. Heute wird die Ausdehnung oft über klimatische oder vegetationsgeografische Kriterien festgelegt. Also zum Beispiel über die Juli-Isotherme von 10 Grad. Das heißt, wo ist es im Juli durchschnittlich 10 Grad. Und da legt man dann so eine leicht wellige Linie einmal um den Erdball und dann hat man eben oben im Norden die Ausdehnung der Arktis oder eben über die Baumgrenze. Das heißt, wo wachsen keine hohen Pflanzen mehr? Und wenn man das macht, also wenn man die nördliche Baumgrenze als Grenze der Arktis nimmt, dann ist die Arktis etwa, Achtung, das fand ich echt krass, 20 Millionen Quadratkilometer groß, also doppelt so groß wie die USA. Das ist gigantisch, finde ich.
Absolut, das ist eine Fläche, die man sich kaum vorstellen kann. Aber ich nehme an, ein großer Teil davon ist aquatisch.
Genau, das ist der große Unterschied zur Antarktis, ne? Also die Antarktis ist ja ein eisbedeckter Kontinent und im Zentrum der Arktis liegt einfach zugefrorenes Meer, ne? Also am geografischen Nordpol ist das Eis 4 Meter dick und der Ozean 4261 Meter tief. Also dann doch ganz schön tief, obwohl eigentlich das arktische Meer oder das Nordmeer, wie ich gelesen habe, gar nicht so tief ist. Ne? Damit solltest du dich ja auch auskennen.
Ja, ich muss sagen, ich bewege mich natürlich sehr häufig eher in den oberen Bereichen des Ozeanes, um Meerestiere zu finden. Einfach dadurch, dass ich als Taucherin begrenzt bin, in wie tief und wie lange ich tauchen kann. Und das ist besonders in der Arktis, in der arktischen Region so, dass ich häufig eher nicht so tief tauchen kann, aus logistischen Gründen, weil es sehr, sehr aufwendig ist, Expeditionen in die Arktis vorzubereiten. Und außerdem bin ich auch einfach begrenzt in dem, was ich machen kann als Taucherin. Also ja, das sind wirklich die oberen paar Meter in Relation. Aber ich habe natürlich auch mit Tieren zu tun gehabt in der Arktis, die auch tiefere Bereiche des arktischen Ozeans und des Meeres nutzen. Und das ist natürlich auch eine extra große Herausforderung. Also sowohl Narwale als auch die Eishaie auch Grönlandhaie genannt, können über 2000 Meter tief tauchen. Eishaie können sogar bis zu 2900 Meter tief tauchen, laut neuester Forschung.
Genau, das ist noch gar nicht so lange bekannt, ne? Also wir können ja jetzt einfach mal ein bisschen uns über die Eishaie unterhalten, weil ich glaube, das sind die Tiere, die dich unter anderem am meisten faszinieren, ne? Und wenn man nach Eishaien sucht, weil ich wollte mich natürlich fachlich vorbereiten heute als Tropenökologin, dass ich nicht so ganz so blöd daherkomme, aber bei Eishaien steht immer, wissenschaftlich ist eigentlich sehr wenig bekannt. Also es stand da, Grönlandhai wird 4 bis 5 Meter lang, größere Exemplare auch 8 Meter, da kannst du wahrscheinlich gleich noch mehr zu erzählen, 2,5 Tonnen schwer und dann eben...
Ja, da kann ich gleich schon mal einhaken.
Ja, das stimmt nicht. Ja, los.
Okay, bei der Länge muss ich schon mal gleich einhaken. Neueste Studien, die jetzt erst dieses Jahr publiziert werden, und da hatte ich schon die Gelegenheit, mit dem Autor Julius Nielsen zu sprechen, zeigen eigentlich, dass es Verwechslung gegeben hat von Eishaien mit Riesenhaien. Und deswegen deutet eigentlich sehr viel darauf hin, dass manche von diesen Zahlen über die Länge der Eishaie nicht mehr stimmen, weil man nämlich Eishaie für Riesenhaie gehalten hat.
Ah.
Ja, der Dr. Julius Nielsen, der ist wirklich richtig tief in diese Quellen, in diese Ursprungsquellen reingegangen und hat das festgestellt, dass es eigentlich gar kein Eishai sein konnte, sondern dass das wohl Riesenhaie waren.
Witzig, weil das begegnet einem ja auch als Wissenschaftlerin immer mal wieder, dass man feststellt, dass irgendwelche Daten seit 100 Jahren immer einfach abgeschrieben wurde und keiner hat mehr die Originalquellen angeguckt, ne? Also ich habe irgendwann mal irgendwas über die Drüsenorgane der Ameisenbären recherchiert und bin immer weiter zurückgegangen und habe irgendwann ein Buch im Antiquariat bestellt, um mir die Originalquelle anzugucken und habe festgestellt, es stimmt alles gar nicht so, wie die Leute das durch so eine Flüsterpost der Jahrhunderte irgendwie aufgeschrieben haben. Das finde ich schon echt spannend.
Ja, es ist wirklich spannend und das ist auch etwas, was mir natürlich passiert ist und weswegen dies auch so eine großartige Gelegenheit war, überhaupt einen Film über Eishaie machen zu können, weil das ist wirklich eine Tierart, über die wir sehr, sehr wenig wissen. Das hast du genau richtig gesagt. Und okay, vielleicht hat sich jetzt die Länge von den Haien wieder geändert auf vielleicht sozusagen nur 5 Meter oder 5,5 Meter Länge als Maximallänge für diese Art.
Was ja immer noch ganz schön riesig ist.
Es ist immer noch ganz schön riesig, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber es ist auch total spannend, dass wir eigentlich über diese Art nicht mal wissen, wie viele Tiere es überhaupt auf der Erde gibt.
Mhm.
Also es ist im Moment noch nicht möglich, diese Zahl zu schätzen, weil wir einfach nicht genug Daten sammeln über diese Art. Und auch andere ganz wichtige Komponenten aus dem Leben von einem Eishai sind noch völlig unbekannt.
Du hast ja eben gesagt, so ein Eishai kann bis zu 2900 Metern oder so tauchen. Das hat man auch erst 1995, glaube ich, festgestellt, als so ein unbemanntes U-Boot an so einem Wrack gefilmt hat und dann auf einmal so ein Grönlandhai gesehen hat und auch 1000 Meter südlicher, als das je vorher passiert ist.
Also es hat mich schon wirklich sehr berührt zu sehen, wie wenig wir eigentlich über diese Tiere wissen. Und selbst die Forscher haben mir eigentlich erzählt, dass zum Beispiel nicht ausreichend überhaupt beobachtet wird, wie viele Eishaie überhaupt gefangen werden oder als Beifang in Netze geraten.
Mhm.
Wir wissen zum Beispiel auch noch nicht so wirklich genau, wo diese Tiere überhaupt geboren werden.
Krass.
Und wir haben eigentlich wenig Daten darüber, dass wir überhaupt diese Tiere schützen könnten.
Das ist es halt, wenn man nicht weiß, wie viele Tiere gibt es eigentlich, kann man die Tiere eigentlich gar nicht schützen.
Ja, und wenn man auch nicht genau weiß, wo wichtige Stellen für sie sind, wo kommen die Eishaie zusammen, um Junge zu gebären, wo wachsen die Jungen überhaupt auf, weil bis vor kurzem hat man eigentlich gar nicht Funde gehabt über ganz neugeborene Eishaie. Und das ist etwas, wo ich mit einem Eishaiforscher wirklich ausführlicher drüber sprechen konnte, wie das eigentlich ist, wenn man nicht mal genau weiß, wo die Jungen geboren werden.
Mhm.
Und wenn man das nicht weiß, kann man auch nichts machen, um diese Art besser zu schützen. Und man muss sich mal vorstellen, Eishaie werden erst geschlechtsreif ab einem Alter von 100 bis 150 Jahren.
Das ist so krass.
Also die müssen einfach erstmal richtig groß werden und richtig alt werden, um überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben Junge zu bekommen.
Und dann kann man sich vorstellen, wie gefährlich das ist, wenn man überhaupt nicht weiß, wie viele gibt es, wo reproduzieren die sich, wie viele sterben eigentlich jedes Jahr. Wenn das so eine langsame Generationsfolge ist, dann kann man sich ja vorstellen, dass der Eishai wahrscheinlich ums Überleben kämpft, aber es kann auch keiner sagen, ob das denn so ist, weil man viel zu wenig weiß.
Ja, das ist genau das Problem. Wir können nicht wirklich Aussagen machen, weil wir einfach diese Daten nicht haben und weil es auch für Forscher schwierig ist, diese Daten zu sammeln. Teilweise, weil zum Beispiel die Daten durch die Fischerei erhoben werden und diese sind nicht öffentlich verfügbar für Forscher, die an Eishaien arbeiten. Mhm. Aber auch teilweise, weil die Logistik und ganz einfach die Finanzierung für solche Forschungsreisen extrem herausfordernd ist. Und das macht es also selbst den wenigen Eishai-Forschern, die es weltweit gibt, sehr, sehr schwierig, überhaupt an diesen Tieren weiterarbeiten zu können.
Hm. Und du hast gesagt, du hast dich länger mit einem Eishai-Forscher unterhalten. Wie versuchen sie denn rauszufinden, wo sich zum Beispiel Eishaie vermehren und wo die Kinderstuben sind?
Das sind unterschiedliche Forschungsmethoden und Herangehensweisen, die benutzt werden. Also das eine ist eben das Sammeln von Daten über Fünden von Eishaien, also Eishaie, die Beifang gewesen sind, wo man wirklich die Tiere untersucht hat. Und andererseits werden eben solche Satellitentags verwendet, mit denen man das Verhalten und die Parameter, die Umgebung untersuchen kann, in denen sich die Eishaie bewegen.
Satellitentag, heißt das, dass das irgendwas ist, was so an die Flosse geklammert wird?
Ein Satellitentag ist so eine Art von kleiner Sender, der an dem Tier angebracht wird, kurzzeitig, und der nach einer Weile wieder sich löst und an die Oberfläche schwimmt. Und dann kann man diesen Sender einsammeln und die Daten davon wieder einsehen.
Ah.
Und das ist natürlich ganz wichtig auch, um sowohl die Meeresumstände zu dokumentieren, in dem sich dieser Hai bewegt, wohin und so weiter. Und darüber kann man natürlich auch Dinge erfahren, wie diese Tiere den Lebensraum nutzen oder ob sie bestimmte Regionen zu bestimmten Zeiten bevorzugen und so weiter und so fort.
Mhm.
Eine weitere Methode, die benutzt wurde, ist das Aufstellen sozusagen von Kameras am Tiefseeboden, und zwar in einer Tiefe von ungefähr 600 Metern oder so, hat eine der Forscherinnen, also Dr. Bryn Devine aus Kanada, als allererste überhaupt diese Methode für die Eishaie benutzt und hat sozusagen stundenlang am Meeresboden filmen können und ja, einen Köder verwendet, sodass man eben versucht hat, wenn Eishaie in der Gegend sind, dass sie halt auch zu der Kamera hinkommen. Und mit diesen Kamerafallen konnte sie halt auch wirklich feststellen, wie viele Tiere überhaupt in dieser Region sind und eben in einer Methode, die die Eishaie nicht wirklich stört und also nicht invasiv ist. Und das ist was sehr neuartig und ich glaube, das ist auch was, wo wir sehr, sehr viel in der Zukunft über Haie und über ja Meerestiere insgesamt lernen können, weil diese Studie hat nicht nur Informationen über Eishaie gesammelt, sondern eigentlich über alle Tiere, die in diesen Videos zu sehen waren.
Es ist ja quasi wie Kamerafallen, mit denen ich unter anderem auch in Brasilien arbeite. Und dann stellt man so eine Kamerafalle halt vor allem an irgendeinem Weg auf oder an so einem Trampelpfad von Tieren, wo eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da jetzt auch so ein Tier vorbeikommt. Wenn ich jetzt mir vorstelle, man stellt so eine Kamerafalle irgendwo in 600 Metern Tiefe auf den Meeresgrund, dann würde ich ja denken, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, dass dann tatsächlich auch Tiere vorbeikommen.
Also diese Gegend wurde speziell ausgewählt, weil man eine Untersuchung machen wollte, ob dieser Lebensraum sehr empfindlich ist und damit auch nachweisen wollte, ob dies ein Lebensraum überhaupt für Eishaie ist, der für viele Tierarten genutzt wird und eben auch durch so einen Apex-Prädator wie Eishaie, um effektiv auch Argumente zu haben, diesen Lebensraum zu schützen.
Du sagst gerade Apex-Predator, also so ein Top-Räuber im Ökosystem, finde ich irgendwie ganz witzig, weil die ja so langsam sind, ne? Aber ich glaube, die jagen dann vor allem schlafende Tiere, oder?
Also das ist das große Mysterium über die Eishaie, dass sie einerseits so extrem langsam schwimmen, häufig, was wir gemessen haben bisher, also das, was wir aus den Daten wissen. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz klare Zeichen dafür, dass sie auch schnelle Beute wie Robben und auch schnell schwimmende Fische erbeuten können. Also vermutlich auch eben solche Burstgeschwindigkeiten, also solche quasi kurzzeitige Hochgeschwindigkeiten erreichen können. Und gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass die Eishaie solche sogenannten Ambush Predators sind, also solche Hinterhaltsjäger, die sich wirklich in Slow Motion an eine schlafende Robbe anschleichen könnten. Und das Gebiss vom Eishai, die Anatomie ist auch genau so gemacht, dass sie auch große Beutestücke verschlingen können und die auch bisschen wie so ansaugen, vermutlich, wenn sie angreifen. Wie Eishaie genau jagen, wissen wir nicht, aber wir können es eben sehen an sozusagen Spuren, an Fischen und vor allem auch an Robben, dass sie auf jeden Fall auf verschiedene Art und Weisen jagen. Und das kann sowohl eben als so ein ganz langsamer Anschleichjäger sein, als auch, dass es möglich ist, dass sie sozusagen in einer hohen Geschwindigkeit kurzzeitig ihre Beute ergreifen.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen, wir können ja gleich mal mit dir auf einen gedanklichen Tauchgang gehen, aber ich kann es mir vorstellen, wenn man sich Videos anguckt von diesen Tieren, wie die so langsam durch dieses Halbdunkel gleiten und auch so dunkelgrau sind und so, dass die Tiere sie vielleicht gerade deswegen gar nicht wahrnehmen, weil die sich so langsam bewegen.
Ja, sie können sich sehr langsam bewegen und wahrscheinlich ist das auch eben eine Methode, um effektiv in so einer extrem kalten und dunklen Umgebung überleben zu können, wenn man nicht genau weiß, wann man das nächste Mal eine Mahlzeit bekommt. Aber das Interessante ist auch, dass Eishaie anscheinend sehr lange Strecken bewegen können und sie sind nicht nur ein arktischer Hai, sie sind eigentlich eine Tiefseehaiart, die vermutlich wirklich wesentlich größere Teile unseres auch Atlantischen Ozeans durchstreifen, als wir bisher gedacht haben.
Ja, da habe ich einen Artikel gefunden von 2022, wo ein Grönlandhai bei einer Expedition vor Belize gefunden wurde, ne? Also an der Südküste von diesem mittelamerikanischen Staat, wobei da gar nicht sicher war, ob das vielleicht auch eine Kreuzung ist, oder?
Ja, und das Interessante ist, wenn man wirklich genauer in diese Daten reinschaut, dann erkennt man, dass dieser Hai, und ich habe auch mit dem Autor von dieser Studie gesprochen, dieser Hai, der zwar sozusagen bis Belize, tropische Gewässer so ungefähr, geschwommen ist.
Ja, eben, von wegen Grönlandhai.
Ja und nein, dieser Hai, der so weit südlich geschwommen ist, blieb aber überwiegend in tiefen Gewässern. Und da ist die Temperatur immer noch mindestens gemäßigt bis sogar kalt. Mhm. Und das ist halt, was wir sehen, dass die Tiere vielleicht auch mit Temperaturzonen oder eben in einer gewissen Temperaturzone auch bleiben. Mhm. Und das vergisst man häufig, dass auch in tropischen Regionen, die wir so als mit warm assoziieren, in der Tiefsee die Temperatur immer noch kalt und konstant ist.
Ja, arktische Kälte. Das heißt, dem ist eigentlich egal, wo er ist, er will nur eine bestimmte Temperatur haben.
Das wissen wir nicht genau, leider. Das, glaube ich, kann man nicht so sagen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass Eishaie auch wirklich die einzigen Haie sind, die diese kälteren Temperaturen unter dem Meereis tolerieren, wo eben die Temperatur auch unter irgendwie 5 Grad abfallen kann und sogar direkt unter dem Meereis bis minus 2 Grad, wenn das Meereis schmilzt. Und wir wissen, dass Eishaie eben in die Arktis kommen, also vermutlich, weil sie durch Beute angelockt werden, weil es eben zu bestimmten Zeiten in der Arktis sehr viel zu fressen gibt für einen großen Hai. Robben, Polarkabeljau und Heilbutt. Und das sind Arten, die natürlich perfekt sind, weil natürlich braucht so ein großer Hai auch jede Menge Nahrung.
Ich glaube, das kann man an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz sagen. Das ist ja eine Besonderheit der Arktis, dass du quasi diesen langen Sommer hast, wo eigentlich rund um die Uhr die Sonne scheint und dann eben diese ganz, ganz lange Polarnacht, wo dann die Sonne gar nicht scheint. Und deswegen schwankt natürlich das Nahrungsangebot in der Arktis auch ganz stark. Weil klar, wenn dann so lange die Sonne scheint, dann hast du Phytoplankton und dementsprechend dann auch eine ganze Kaskade an größer werdenden Tieren, also so eine ganze trophische Reihe, und im Winter ist dann wahrscheinlich erstmal tote Hose.
Also viele der Meereslebewesen in der Arktis sind extrem angepasst an diesen Lebensraum und auf diese Zyklen, die dort stattfinden. Und darum sagt man auch, dass diese Tiere sich eigentlich nur, also viele von diesen Tieren nur sehr schwer anpassen können, wenn sich die klimatischen Bedingungen in der Arktis ändern.
Wie machst du das denn? Also tauchst du dann mehr im Sommer und vielleicht nimmst du uns mal mit auf so einen Tauchgang zu den Eishaien?
Also ich tauche eigentlich dann, wenn die Bedingungen vermutlich am besten sind für die Tiere. Also zum Beispiel für mich unter Wasser ist es auch wichtig, gute Sicht zu haben. Also dass nicht ganz viel Phytoplankton im Wasser ist, weil dann sieht es halt mehr aus, als würde man in so einer Suppe tauchen. Und weil man ja natürlich Tiere gerne sehen will und auch möglichst alles von den Tieren oder auch wenn sie eben etwas weiter weg von mir sind, dann ist es wichtig, zu einer klaren Wasserzeit zu tauchen. Mhm. Das haben wir versucht, als wir in Grönland unterwegs waren, um Eishaie zu filmen. Das waren wir, bevor die Schneeschmelze im Frühling normalerweise anfängt. Und dann ist das Wasser wirklich unglaublich klar noch.
Das heißt, im Sommer hast du irgendwie mehr Sonne, was natürlich eigentlich gut ist, aber dann wird das mehr zur Suppe. Das heißt, du versuchst eine Zeit abzupassen, wo schon Sonne scheint, aber eben noch nicht so viele Algen im Wasser sind.
Ja, genau. Also für die Eishaie haben wir versucht, zu der Zeit zu tauchen, wenn das Wasser eigentlich noch sehr klar ist, also bevor wirklich die Schneeschmelze einsetzt, um die Möglichkeit zu haben, sowohl diesem Tier unter dem Meereis begegnen zu können, als auch eben noch eine halbwegs klare Sicht unter Wasser zu haben, bevor ja Planktonblüte einsetzt. Und ja, für so einen Tauchgang mit einem Eishai muss ich mich erstmal ziemlich warm anziehen, also um so lange wie möglich im Wasser bleiben zu können, weil das ist ja eigentlich ein total menschenfeindlicher Lebensraum.
Das heißt aber dann ja nicht Pelzmantel, sondern eher dicker Tauchanzug.
Ja, ich habe mehrere Lagen unter meinem Trockentauchanzug an, also alles von Wollunterwäsche bis irgendwie sogar manchmal eine Art von Heizanzug, aber auch mindestens so einen dicken Anzug, der fast aussieht wie so ein Skianzug, den ich unter meinem Trockentauchanzug habe. Trotzdem habe ich halt noch Handschuhe an den Fingern. Ich habe meine ganz spezial gestrickten schwedischen Handschuhe unter den Trockenhandschuhen und die funktionieren sozusagen auch selbst, wenn man mal aus Versehen doch ein bisschen Wasser reinkriegen sollte, dann ist man wenigstens nicht ganz aufgeschmissen. Die Sache ist trotzdem, dass ich halt so eine Neopren-Kopfhaube habe über meinen Kopf. Ich werde schon noch nass am Kopf und es ist auch schon im ersten Moment, wenn man so in das Wasser geht, ist es schon so wie 1000 Nadeln, aber ich bin das gewohnt. Ich habe das schon so oft gemacht.
Ja, ja, aber ich habe irgendwann mal einen Filmausschnitt mit dir gesehen, wie du aufgetaucht bist nach einem Tauchgang und dein Gesicht so komplett eingefroren war und du eigentlich gar nicht mehr deinen Mund groß bewegen konntest.
Ja, genau. Also das ist nämlich das größte Problem, dass man dann wieder hochkommt und dann kann man fast gar nicht mehr sprechen, weil so der Mund halt total eingefroren ist. Aber es ist auch ein bisschen die Sache mit dem Eistauchen und sozusagen Tauchen in wirklich sehr kalten Temperaturen, dass man halt unter Umständen gar nicht richtig merkt, dass man langsam immer kälter wird und immer kälter wird, also am Körper. Das beeinflusst halt auch das Konzentrationsvermögen. Aber das größte Problem für uns ist eigentlich, dass wir, wenn wir unter einer geschlossenen Eisdecke tauchen, nicht einfach auftauchen können und dementsprechend unseren Tauchluftvorrat viel, viel konservativer planen müssen, sodass man immer genug Luft hätte, um wieder an die Oberfläche zu können.
War das aber auch irgendwie klaustrophobisch, oder? Also stelle ich mir vor, du hast das schon tausendmal gemacht, aber wenn ich mir vorstelle, es ist ja wie so in Höhlen unterwegs sein oder so Höhlen tauchen, wo man einfach so komplett ausgeliefert ist und wenn irgendwas passiert, dann kannst du eigentlich nicht viel machen.
Also es ist schon wirklich eine komische Umgebung, um zu arbeiten, muss ich sagen, und um Bilder zu machen. Also es ist schon sehr eisig kalt im Gesicht. Man hat so eine Maske auf, dadurch ist ja auch schon das Blickfeld eingeschränkt. Man muss auch ein bisschen vorsichtig manchmal sein, wie man atmet, wenn man sozusagen mit einem offenen Tauchsystem atmet. Weil wenn man zu viel und zu schnell atmet, dann könnte zum Beispiel sowas passieren, dass Tauchgerät vereist und dann kann man seinen kompletten Luftvorrat innerhalb von 2 Minuten verlieren.
Oh Gott.
Dann ist es auch so, wenn man manchmal ins Wasser reingeht und das Meereis angefangen hat zu schmelzen und dann entsteht da wie so eine Art Flimmern. Also erstmal sieht man auch manchmal nicht so richtig in den obersten Meter oder so, bis man weiter tiefer runtertaucht. Ja, und dann ist da natürlich das Eis und das Eis kann sich ja auch bewegen. Und das ist auch ein Faktor, der unsere Arbeit sehr, sehr stark beeinflusst. Stündlich, täglich, sogar innerhalb von Minuten kann sich das Meereis durch Strömung und Wind wieder verändern. Und deswegen haben wir da immer sehr ein Auge drauf und natürlich auch immer Personen an der Oberfläche, die auf uns aufpassen.
Weil dann der Rückweg zum Boot auf einmal versperrt sein könnte.
Ja, also der Rückweg zum Boot kann versperrt sein oder häufig tauchen wir von der Eiskante aus und da muss man wieder an den gleichen Ort zurückfinden am besten und manchmal benutzen wir auch Leinen, sodass wir gar nicht erst in das Risiko kommen, nicht mehr zurück zum Startpunkt zu finden.
Oh Gott, ich krieg schon Stress, wenn ich nur drüber nachdenke. Aber jetzt erzähl doch mal zurück zum Eishai. Wie macht ihr das denn? Also wie findet ihr die Tiere? Wenn man sich vorstellt, wie ich schon gesagt habe, die Arktis ist ein riesiger Lebensraum und Eishaie sind jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie wie Makrelenschwärme oder so. Also wie findet ihr die?
Also Eishaie haben einen extrem gut ausgeprägten Geruchssinn und es gibt sozusagen die Chance, dass wenn man einen Köder verwendet, dass Eishaie, wenn sie irgendwie in der Region sind, auch kommen würden. Mhm. Und das ist eigentlich die einzige Chance, wie man diesen Haien irgendwie begegnen kann. Es ist schwierig, einen Eishai komplett freischwimmend irgendwo an irgendeiner Stelle im Ozean begegnen zu können. Aber es gibt eben Gegenden, wo wir wissen von zum Beispiel Fischern, dass sie Eishaie als Beifang haben oder auch öfter mal Eishaie überhaupt sehen an der Oberfläche oder in Oberflächennähe. Und da sind sozusagen die Chancen vielleicht höher, ein Eishai anködern zu können.
Und wie ist das dann? Also wenn jetzt der Eishai kommt, woher wisst ihr denn, dass er kommt, wenn der dann unter der Wasseroberfläche irgendwo unterwegs ist?
Beim Unterwasserfilm ist es ja irgendwie immer so, dass man eigentlich erst weiß, was los ist, wenn man wirklich unter die Oberfläche geht und selber nachguckt. Und das kann sich ja auch eben stündlich oder täglich ändern. Und das macht das halt auch so extrem herausfordernd.
Und wie ist es dann, wenn man dem Eishai begegnet?
Also es ist unglaublich spannend, eigentlich so einem Tier zu begegnen. Endlich in dem Moment wirklich angekommen zu sein, wenn man wirklich jahrelang recherchiert hat und damit beschäftigt hat, diesen Eishai jemals filmen zu können. Der Moment ist schon unglaublich spannend, wenn wirklich, ja, man Angesicht in Angesicht mit einem Eishai ist, weil ich habe mich irgendwie jahrelang auf eine Weise vorbereitet und trotzdem in dem Moment ist für mich auch ganz klar, dass ich mich wirklich darauf fokussieren muss zu filmen, dass die Aufnahmen wirklich so klappen, dass ich die Bilder so schaffen kann, um bestmöglich über diese Tiere berichten zu können und Bilder überhaupt an die Oberfläche zu bringen, weil es haben ja nur so wenige Menschen in der Welt überhaupt Begegnungen mit diesen Tieren gehabt.
Und dann natürlich nicht gefilmt.
Ja, und es darf halt auch nichts schief gehen in dem Moment, wenn man wirklich angesichts mit so einem Tier ist. Und es kann auch manchmal ganz anders sein. Also als ich mit diesem Eishai getaucht bin, ist er halt plötzlich auch sehr nah an mich dran gekommen und ich musste rückwärts schwimmen und ich hatte dann irgendwann nur noch meine Kamera mit diesem Domeboard, also diesem Glas von dem Unterwassergehäuse zwischen mir und dem Eishai. Und ich meine, ich wusste natürlich, dass Eishaie auch sozusagen größere Beute erjagen können. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, er ist wahrscheinlich nur an der Kamera interessiert. Weil ja. Eishaie und Haie insgesamt können ja so elektromagnetische Felder sehr gut wahrnehmen.
Ah.
Und wahrscheinlich war für den Eishaie in dem Moment auch nur einfach die Frage so, okay, was passiert hier jetzt eigentlich? Was? Ist denn das hier unter Wasser?
Verrückt.
Das habe ich ja noch nie erlebt.
Wie süß aber auch.
Also wahrscheinlich war der Eishai genauso überrascht von dieser menschlichen und kameratechnischen Begegnung wie ich halt auch.
Ja, und wenn man sich dann vorstellt, eben Eishaie nehmen ja wirklich diese elektromagnetischen Felder wahr, dann muss deine Kamera ja völlig verrückt für dieses Tier ausgesehen haben. Also so in elektrischen Feldern gesehen.
Ich glaube, dass man sich schon vorstellen muss, dass diese Organe und diese ja sensorischen Organe von Haien sehr, sehr, sehr empfindlich sind. Und besonders bei Eishaien, die ja eigentlich fast blind sind. Also das Auge ist ja mehr so eine Art von Lichtmesser, als dass es wirklich eine Augenfunktion hat. Und auch fast alle Eishaie haben so einen Parasiten, mindestens einen Parasiten auf dem Auge.
Wirklich?
Ja, ja.
Abgefahren. Was denn für ein Parasiten?
Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das ist eine Art von Kopepod, also eine Art von klitzekleiner Krebs, der auf dem Auge der Eishaie lebt. Und es haben eben anscheinend fast alle Eishaie, die man bisher gefunden hat, haben so einen Kopepoden. Und der lebt tatsächlich sehr effizient auf dem Auge von Eishaien, vermutlich schon seit einer langen Zeit.
Verrückt. Und stört dann sozusagen die Sicht des Hais.
Also ich habe auch Eishai-Forscher gefragt, stört das denn nicht total, wenn man so einen kleinen Krebs auf dem Auge hat? Und also was Forscher zu mir gesagt haben ist, nee, das scheint denen eigentlich sehr gut zu gehen, trotz dieses Parasitens auf dem Auge. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass das Auge vom Eishai nicht wirklich zum Sehen da ist, wie wir es verstehen, sondern eben mehr zur Lichtmessung. Und das reicht anscheinend. Also ich meine, Eishaie leben ja schon seit Millionen von Jahren erfolgreich in unseren Meeren.
Ja, und werden auch bis zu 500 Jahre alt mit einem Krebs im Auge. Also man scheint mit Krebsen im Auge alt werden zu können.
Ja, dieses Alter von den Eishaien hat sie natürlich total in die Schlagzeilen gesetzt. Man muss dazu sagen, dass es, wenn man genauer mal in die Forschung reinschaut, dann sieht man, dass dort geschrieben wird, dass man schätzt, dass das älteste Tier, was die Forscher gefunden haben, zwischen 272 und 512 Jahren alt werden kann. Mhm. Also auch da ist es wirklich eine Schätzung. Also man kann eigentlich nicht mal sagen, dass ein Eishai über 500 Jahre alt werden kann. Aber was man definitiv sagen kann, es ist ein uraltes Tier.
Mhm. Und das heißt, die sehen schlecht, aber vielleicht kannst du noch ganz kurz diese andere Wahrnehmung der Eishaie erklären.
Eishaie haben auch das sogenannte Seitenlinienorgan. Das ist etwas, was ihnen hilft in der Navigation. Und dann haben sie auch solche elektromagnetischen Sensoren vorne am Kopf, die ihnen auch helfen, magnetische Felder wahrzunehmen und eben Veränderungen in elektrischen Spannungen wahrzunehmen. Mhm. Und außerdem kommt noch dazu, dass Eishaie auch unter Haien einen extrem stark ausgeprägten Geruchssinn haben. Mhm. Also wahrscheinlich ist der Geruchssinn wirklich das Allerwichtigste für diese Haiart.
Wo wir jetzt schon bei Sinneswahrnehmungen sind, würde ich sagen, wir gehen vom Eishai mal zum Narwal, weil die hast du auch gefilmt. Das sind diese Wale mit diesem ganz langen gedrehten Horn, also die wirklich so aussehen wie so ein Fischeinhorn. Und um das kurz zu erklären, also das ist tatsächlich ein Eckzahn vom Oberkiefer, der so schraubenförmig gegen den Uhrzeiger gewunden ist und dann die Oberlippe durchbricht und dann eben bis zu 3 Meter lang werden kann, 8 bis 10 Kilogramm schwer. Also man muss sich vorstellen, diese Narwale werden so 4 Meter, glaube ich, lang. Und der Stoßzahn, der wird fast 3 Meter lang. Also fast so lang wie das Tier selbst. Und ich habe dann gelesen, wofür ist denn dieser Stoßzahn? Das wirst du mir wahrscheinlich gleich auch noch viel besser erklären können. Da gab es auf jeden Fall große Diskussionen, ob das zum Durchbrechen der Eisdecke dient oder zum Fischen oder zum Durchwühlen des Meeresbodens. Aber heute denkt man, dass es entweder so ein Hierarchiemerkmal, so Dominanz bei Männchen sein könnte, oder aber auch ein Sinnesorgan, weil neue Untersuchungen rausgefunden haben, dass der Zahn etwa 10 Millionen Nervenenden enthält.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Also das ist tatsächlich eben ein Zahn und kein Horn. Mhm. Und wir wissen wirklich noch nicht gesichert, wozu er benutzt wird. Aber das, was man weiß, ist, dass anscheinend Narwalweibchen Narwalmännchen mit einem langen Horn oder einem längeren Horn bevorzugen.
Mhm.
Das ist das, was man weiß. Es gibt aber auch Beobachtungen, zum Beispiel, dass Narwale Fische so wie erschlagen haben, also arktischen Kabeljau geschlagen haben während der Jagd. Aber ich glaube, es reicht einfach nicht, um zu sagen, dass das eine wirkliche Funktion dieses Zahns dann auch ist.
Es muss ja auch nicht nur eine Funktion haben. Vielleicht ist es ja so, das Schweizer Taschenmesser der Narwale ist ja vielleicht ihr langer Zahn.
Ja, ganz genau. Also das Schweizer Taschenmesser finde ich gut. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eher ein Multifunktionstool ist. Natürlich wirft das so große Rätsel auf. Aber für mich als intern würde ich sagen, Narwale sind auch sehr Fernwale, weil es wirklich, wirklich schwer ist, an Narwale ranzukommen und sich ihnen zu nähern. Ich glaube, wir sehen dadurch, dass wir Drohnen inzwischen einsetzen seit einigen Jahren und die viel, viel mehr zugänglich natürlich sind, dass wir etwas dichter an Narwale rankommen können. Aber unter Wasser ist es extrem schwierig, weil diese Tiere so gut hören und außerdem ja auch Geräusche von Menschen hören. Mhm. Und Narwale werden seit Jahrhunderten von Jahren gejagt und erkennen Menschen und Geräusche von Jägern. Und das macht es einfach sehr, sehr schwer.
Das heißt, du hast den Eindruck, dass die nochmal sensiblere Sinne haben und deswegen noch früher als andere Tiere wahrnehmen können, dass du versuchst, dich ihnen zu nähern.
Ich kann jetzt nicht richtig sagen, dass sie sensibler sind als andere Tiere, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie sehr sensibel sind und extrem scheu vor Menschen. Mhm. Sie können eben hören, wenn Menschen auf dem Eis stehen und sich bewegen und mit den Schuhen knirschen. Und sie sind halt auch, glaube ich, sehr darauf sensibilisiert, dass sie von der Eiskante oder von Booten aus gejagt werden und das eben schon seit Jahrhunderten.
Was ich halt total krass fand, ich habe jetzt ein bisschen über die Narwale recherchiert und habe eine Studie gefunden, die ganz aktuell ist und die eben zeigen konnte, dass wegen Schiffsverkehr, gerade rund um die kanadische Arktis, dass sich da ganze Narwalpopulationen schon mittlerweile verschoben haben. Also die aktuelle Schätzung ist, dass es circa 177.000 Narwale gibt. 100.000 davon leben in der kanadischen Arktis. Und da scheint es so, dass bis zu 25.000 Narwale schon ihren Lebensraum verschoben haben wegen Schiffen. Und dann habe ich gedacht, was fahren denn da die ganzen Schiffe rum, und habe das weiter recherchiert und habe dann einen Artikel gefunden in der Frankfurter Rundschau darüber, dass die kanadische Arktis ein Eisenerzlager ist, also ein riesiges Eisenerzlager mit so einem ganz besonderen Erz, mit ungewöhnlich hohem Eisengehalt. Und da gibt es jetzt eine Mine, wo der eben abgebaut wird für, Achtung, für den grünen Stahl Europas. Also der geht zu 100% nach Europa, in großen Teilen auch nach Deutschland, und soll die Stahlindustrie zu einer umweltschonenderen Produktion bringen. Was natürlich jetzt erstmal sehr absurd klingt, weil diese ganzen Schiffe dann natürlich quer durch dieses Narwalgebiet und quer durch den Lebensraum von ganz vielen anderen Tieren fahren müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, was immer wieder angegeben wird von den Forschern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass eben Schiffsverkehr und zunehmende kommerzielle Aktivitäten in der Arktis wirklich ein großes Risiko darstellen. Oder auch einfach ein Risiko, was wir momentan noch nicht mal einschätzen können, weil wir dazu noch nicht genug geforscht haben.
Genau. Ja, ich habe auch gelesen, dass Narwale bei 40 Kilometer entfernten Schiffen bereits mit ihrem Verhalten reagieren. Und bei 8 Kilometern Entfernung hören sie auf zu jagen. Und 4 Kilometer entfernt ist so die nächste Entfernung, in der sie ein Schiff zulassen. Also dann kann man sich schon vorstellen, wenn da jetzt diese ganzen Schiffe mit dem Eisenerz hin und her fahren, was das für eine Unruhe in diese Narwalpopulation bringt.
Also sicherlich brauchen wir da mehr Forschung zu, um das genauer beobachten zu können, was sich eigentlich abspielt, wenn wir mehr und verstärkten Schiffsverkehr in der Arktik haben, dadurch, dass es eben mehr zugänglich wird durch Schmelzen und durch mehr offene Passagen in den Sommerzeiten. Also was wir in der Arktis sehen können, ist auch der Effekt von Licht auf die arktischen kleinen Organismen wie Plankton, was ja wirklich die Grundlage ist für die Ernährung vieler Tiere. Die sind eigentlich von Haus aus sehr, sehr lichtempfindlich. Und wenn immer mehr Schiffe in der Arktis unterwegs sind und auch für längere Zeiten sich dort aufhalten, hat das sogar auch einen Effekt auf das Plankton. Und das kann sogar die Nahrungsaufnahme von anderen Fischarten beeinflussen und auch Fischarten zum Beispiel, die für uns wichtig sind in der kommerziellen Nutzung.
Ja, weil das setzt ja dann ganz unten in der Nahrungskette an.
Ganz genau. Es sind viele, viele Komponenten, die hier zusammenhängen, und deswegen ist es total wichtig, dass wir da ein Auge drauf halten, wie sich das wirklich entwickelt, aber auch, dass wir überhaupt Statusaufnahmen haben von der Tierwelt und auch Pflanzenwelt natürlich in den arktischen Regionen, um überhaupt diese Veränderung auch wirklich genau verfolgen zu können. Aber wenn man sich mal anschaut, eben wie bei den Eishaien und auch bei den Narwalen, die so schwer zu erforschen sind, weil sie schwer zu erreichen sind und weil sie vielleicht auch eben nicht in einem kommerziellen Blickpunkt stehen, dann ist es immer sehr schwer, Forschungsgelder dafür zu finden.
Das stimmt, so traurig es ist, aber das ist wirklich wahr. Du hast Narwale gefilmt, du hast jetzt eben gesagt, dass es eher Weidwale waren, aber also ich habe irgendwo den Cliffhanger gelesen, also du machst ja die wildesten Sachen und sagst dann meistens, dass du eher keine Angst hattest, aber dass du da in eine Situation kamst, in der du tatsächlich darum gebangt hast, nicht mehr zu deinen zwei Kindern nach Hause zu kommen. Was war da denn los?
Also wir begeben uns in der arktischen Region immer in ein ziemlich menschenfeindliches Gebiet. Das muss man einfach so sehen. Mhm. Und auf solchen Expeditionsreisen können einfach Sachen passieren, wo wir Menschen einfach nicht so stark sind wie das Meer, wie das Eis. Es gibt einfach auch Tierarten, die gefährlich für uns werden können, zum Beispiel Walrösser, die sehr, sehr territorial reagieren können.
Da bist du, glaube ich, auch mal an eins geraten, ne?
Also ich bin auch schon mal von einem Walross angegriffen worden, was plötzlich auf mich zugeschossen gekommen ist, als ich noch im Wasser war und gerade rausgehen wollte an der Eiskante. Und das Walross ist so direkt an mich rangeschwommen, hat mir wirklich in die Augen geschaut mit diesen roten Augen. Und dann ist es um mich rumgeschwommen, also hinter meinen Rücken. Man kann sich auch kaum vorstellen, wie schnell und wendig diese Tiere sind, obwohl die irgendwie wirklich solche Kolosse sind. Und dann ist es weiter um mich rum herumgeschwommen. Und da war mir schon klar, okay, es will sozusagen an meinen verwundbaren Punkt von hinten. Und dann kam aber auch schon, boom, so ein totaler Schlag mit der Flosse gegen mich. Und ja, dann dachte ich, okay, jetzt muss ich raus. Und da hat mich auch mein Sicherheitsteam rausgezogen, weil ich war an der Leine.
Tschüss.
Aber nach ungefähr, weiß nicht, gefühlter Minute, ja, aber vielleicht nur nach 10 Sekunden, hat das Walross dann einfach angefangen, neben mir her zu schwimmen. Und dann war es nicht mehr, erschien mir das nicht mehr ganz so aggressiv.
Ah.
Ich habe dann noch ein bisschen gefilmt, aber bin dann aus dem Wasser rausgegangen und musste dann doch erstmal durchatmen. Und es scheint einfach, dass besonders so jüngere Walrösser sind ja nicht mehr in der Gruppe aktiv, sondern aus der Gruppe ausgestoßen worden und patrouillieren dann entlang der Eiskante und sind irgendwie, ich weiß nicht, ob das hormonell bedingt ist, aber sind irgendwie dann häufiger aggressiv oder greifen auch Robben an, die also oben auf dem Eis liegen. Warum das genau ist, weiß ich nicht, aber das ist, ja, also die Inuit, die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, an verschiedenen Stellen immer extrem großen Walross-Respekt hatten. Und auch dort, wo wir auf der Narwal-Expedition unterwegs waren, war gerade einen Monat vorher jemand extrem verletzt worden von einem Walross auf einem Jagdtrip.
Das heißt, du hattest gar keinen Stress mit Narwalen, sondern mit Walrössern?
Ich habe gar keinen Stress gehabt mit Narwalen. Im Gegenteil, also jede mögliche Begegnung mit Narwalen war ein absoluter Glücksfall. Und ich habe eigentlich auch per se nicht so richtig Angst vor Meerestieren, aber ich habe schon großen Respekt vor Eisbären und vor Walrössern.
Und vielleicht kannst du noch abschließend erzählen, was so deine tollste Begegnung mit den Narwalen war. Also das muss doch wirklich surreal wirken, weil diese Tiere sehen ja so total surreal aus mit diesem langen gedrehten Zahn.
Ja, also der Moment, als wir tatsächlich Narwale sehen konnten, ja, nachdem wir wirklich eine lange Zeit in der Stille verbracht hatten, weil an Land ist es schon stiller als so hier in Mitteleuropa. Und die Sonne stand sehr hoch und das Wasser glitzerte und der Eisfjord hatte halt angefangen, sich so langsam aufzubrechen und Passagen wurden frei. Und auf einmal haben wir zum ersten Mal so dieses Geräusch gehört, so dieses Pschuh, also das Ausatmen von Narwalen.
Der Wal bläst.
Ja, und dann konnte man sogar auch schon so diesen Dampf sehen, der im Sonnenlicht fast wie so etwas reflektiert hat, wenn sie ausatmen. Ja, man sieht so, wie die Wasseroberfläche durchbrechen. Und das war ein unglaublicher Moment, dass es tatsächlich eingetroffen ist und die Wale gekommen waren. Das war sehr ergreifend, weil man weiß das nicht. Also selbst wenn man so lange auf so einer Expedition ist, kann es sein, dass man einfach die Tiere gar nicht findet. Und insofern ist dieser Moment dann auch etwas so Besonderes. Und ich habe es leider auch schon ganz oft erlebt, dass wir keine Tiere gefunden haben. Und das ist auch die Geschichte, die nicht so in Filmen erzählt wird, die es auch nicht in die Schlagzeilen macht. Aber das ist einfach auch schon die enttäuschende Realität von vielen Tierfilmern.
Ja, das stimmt. Also das habe ich auch bei den Filmteams, mit denen ich in Brasilien unterwegs war, erlebt. Am Ende sieht man einen 40-minütigen Film. Dafür waren die Leute 3 Jahre lang, immer mal wieder monatelang in Brasilien unterwegs und haben diesen verdammten Puma gesucht, der sich einfach nicht zeigen wollte.
Ja, aber da ist ja auch der Unterschied ein bisschen noch beim Filmemachen und wirklicher Forschung, weil beim Filmemachen kann ich ja immer noch die Geschichte erzählen über unsere ganze Reise und wie schwierig das eigentlich ist und viele andere Aspekte erzählen, die sehr, sehr spannend für Zuschauer sein können. Aber wenn man Forschung macht, dann braucht man ja diese Daten. Und wenn man nicht mal die Daten sammeln kann, dann kann man vielleicht gar nichts publizieren oder man kann damit nicht weiterkommen. Und das ist ja ein großer Unterschied.
Ja, ich meine, man kann dann auch publizieren. Also hier gab es jetzt auf keinen Fall Narwale, aber okay. Das sind dann immer die Publikationen, die so ein bisschen unsexy sind. Die machen natürlich überhaupt keinen Spaß.
Ja, na gut.
Sehr, sehr toll, Christina. Ich danke dir sehr, dass du heute für Frauke hier eingesprungen bist. Das war super spannend. Und jetzt würde ich noch mal ganz kurz Werbeveranstaltung machen. Oder mach du doch noch mal Werbeveranstaltung für deine Filme, die jetzt in der ARD-Mediathek, die man da jetzt anschauen kann.
Also unheimlich großen Dank, Lydia. Es war ganz fantastisch, bei dir in der Sendung sein zu können, bei Tierisch. Ich freue mich sehr, nicht nur selber zuzuhören, sondern auch mit dir sprechen zu können.
Ja.
Und ich freue mich natürlich, wenn alle in die Mediathek einschalten für Geister der Arktis, Eishaie und Narwale in der ARD-Mediathek.
Das liegt ja dann eine Weile in der Mediathek bereit. Also wenn ihr jetzt diese Folge vielleicht ein paar Tage später oder vielleicht sogar ein paar Wochen später hört, dann könnt ihr trotzdem in die ARD-Mediathek schauen und nach was genau suchen? Hier googelt der Chef noch selbst. Christina googelt sich gerade mal selbst.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Du, ich tauche halt lieber immer in der Arktis rum. Ich gucke dann nicht, wie mein Film eigentlich heißt.
Ja, das ist immer das Witzige, dass wir manchmal gar nicht genau, wie heißt mein Film. Also wir erfahren das manchmal erst relativ kurz vorher.
Wir legen es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Also wie immer gibt es natürlich unsere Shownotes und da legen wir auch den direkten Link rein.
Also meiner Ansicht nach heißt es Geister der Arktis Eishaie und Geister der Arktis Narwale.
Das klingt schon mal gut. Das nehmen wir. Christina, vielen, vielen Dank. Und wer übrigens noch mehr von Christina hören möchte, der sollte bei Weltwach reinschalten. Da gibt es schon, ich glaube sogar schon 2 Folgen mit dir, oder? Oder eine Folge. Ich meine, es gibt eine Doppelfolge mit dir bei Weltwach.
Ja, es gibt eine Doppelfolge mit mir bei Weltwach. Also da bin ich auch zu hören. Freue ich mich, wenn ihr mal die Zeit nehmt, da reinzuhören. Vielen lieben Dank, Lydia, dass ich in deiner Sendung sein durfte und mit dir so ein spannendes Gespräch halten konnte über Narwale und Eishaie und auch die Arktis.
Sehr gerne.
Wirklich ein faszinierender Lebensraum.
Auf jeden Fall. Macht doch Spaß, auch mal so ein bisschen abzunörden, ne?
Na klar.
Und wenn ihr jetzt Spaß hattet an unserer Folge, dann bitte nochmal den Podcast liken, followen, abonnieren und eben alle nochmal bei Christina in die Filme reinhören. Vielen Dank, Christina. Mach's gut.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.